Danke, Vater. Jesus, ich bete, dass du uns so richtig abfüllst, Herr. Herr, wir lieben deine Gegenwart. Du hast uns in deine Gegenwart versetzt, Herr. Jesus, du hast uns hineingepflanzt, Herr, in dich hinein, Herr, in die Herrlichkeit des Himmels, in die Gegenwart Gottes, vor deinem Angesicht und füllen von Freude, Jesus. Herr, ich danke dir, Vater, Herr, dass wir in dir sind, Herr. Du sagst, wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Und du bist die pure Freude des Himmels, Herr Jesus. Du bist die pure Liebe. Du bist das, Jesus. Und wir wollen das erleben, Herr. Wir wollen das erfahren. Wir wollen das schmecken. Komm, nimm mal die Hand von deinem Nachbarn, ja, und im Hohelied heißt es, in der englischen Message Bibel, da heißt es, du bist ein Becher, der mit Wein überfließt. Amen. Also gib mal deinem Nachbarn ein bisschen Wein ab, ja. Fließ mal ein bisschen über. Wir müssen mehr lachen in der Gemeinde. Amen. Wir müssen einfach mehr lachen. Wir brauchen mehr neuen Wein, mehr Freude. Heiliger Geist, fülle uns mit Freude, fülle uns so richtig ab mit deiner Gegenwart, Jesus. Hörst du das? Heilung in Freude. Ein fröhliches Herz ist Medizin, heißt es in den Sprüchen. Ja? Also lass uns mal einen Schluck trinken. Wie geht das, Konrad? Keine Ahnung, ich glaube einfach. Ich glaube einfach. Ja? Ich glaube einfach, ich trinke jetzt. Ja? Und das ist so ein Strömen lebendigen Wassers. Also trink mal einen Schluck. Trink einfach mal aus den Strömen seiner Gegenwart und lass dich mal abfüllen. Und weißt du, das, was du dir am meisten für dich wünschst, diese Ströme, diese Fülle, bete es für deinen Nachbarn. Lass es einfach aus dir rausfließen. Lass es aus dich rausfließen, in deinen Nachbarn rein. Gegenwart Gott, wir sind ein Leib, wir sind verbunden. Ob dir das gefällt oder nicht, ja, wir sind verbunden. Sorry. Das ist das Band des Friedens und das Band der Liebe. Das ist so. Da fließt was und das ist voll legal. Das ist voll in Ordnung, ja. Es ist seine Gegenwart, seine Nähe. Und das ist, was wir dringend brauchen, besonders wenn wir so ein bisschen voll, ne, so ein bisschen, umso besser ist es, einen dicken Schluck zu nehmen von seiner Herrlichkeit, einen dicken Schluck seiner Liebe, seiner Annahme, seiner Freundlichkeit, seiner Güte. Danke, Vater. Danke, Abba, Papa. Heiliger Geist, komm. Heiliger Geist, mit diesen Mikros kann man nicht reinpusten. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Jesus, wir brauchen dich, Herr. Wir legen alles hin heute Abend. Alles, Jesus. Möge das der Abend sein, der alles verändert, Herr. Jesus, möge es der Abend unseres Durchbruchs sein. Möge es der Abend unserer Heilung sein. Möge es der Abend von Erweckungen für Deutschland sein, Herr. Möge es der Abend für Hamburg sein, Herr. Möge es der Abend von wiederhergestellten Ehen sein, Jesus. Möge es der Abend sein, wo Werke des Teufels vernichtet werden, Herr. Jesus, wo Depression und Bedrückung verschwindet, Jesus. Möge es der Abend sein, Herr, wo wir durchbrechen in die erste Liebe wie nie zuvor, Jesus. Möge es der Abend sein, wo Offenbarung unsere Herzen durchflutet, Herr. Jesus, möge es der Abend sein, Herr, wo Menschen, die dich nicht kennen, dich kennenlernen, Jesus. Wo wir von Tod zu Leben gehen, Herr Jesus. Von Religion, Herr Jesus, in die Herrlichkeit, Vater. Ich danke dir, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für geöffnete Augen des Herzens. Jesus, geöffnete Augen des Herzens. Dass wir die Länge, Breite, Tiefe und Höhe der erkenntnisübersteigenden Liebe des Christus erkennen. Ist dir schon mal aufgefallen, dass du was erkennen sollst, was nicht zu erkennen geht? Das ist das Problem. Im Kopf funktioniert das nicht, aber dein Herz kann an Orte gehen, wo dein Kopf nicht folgen kann. Danke, Jesus. Danke, dass du uns ein neues Herz gegeben hast, Herr, und einen neuen Geist in unser Innerstes gelegt hast. Danke, Herr, dass wir nicht mehr die Alten sind. Danke, Herr, dass du uns neu gemacht hast und verändert hast und dass wir jetzt in der Lage sind, Gott zu schauen, dass wir in der Lage sind, Herr, von dir zu nehmen, Herr, und zu trinken, Herr Jesus, und dich zu genießen, Herr. Weil du genießt es, wenn wir dich genießen, Vater. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Vater. Jesus, wir sind ein Becher mit Wein gefüllt, der überfließt. Oh ja. So, der neue Bund hat ein Zeichen und dieses Zeichen ist Wein, nicht Traubensaft. Wein. Wein, köstlicher Wein, nicht entalkoholisiert, nehmt alle Trinkt alle daraus, hat er gesagt, oder? Dies ist der neue Bund in meinem Blut. Das ist der Wein des Himmels. Der Leib Christi, dieser zerschlagene Leib wird unser Brot und sein Blut wird unser Wein. Verstehst du, dass das die Freude ist, für die der Herr das Kreuz erduldet hat, die nach dem Kreuz kam? Für die Freude, die danach kam, erduldete er das Kreuz. Richtig, wer ist denn diese Freude? Du bist diese Freude. Du bist diese Freude für das, was danach kommt, das vollbrachte Werk vom Kreuz, wo sein Leib und sein Blut zum Brot und zum Wein für uns werden. Weißt du, dass Jesus überhaupt nicht wirklich daran interessiert ist, dass wir weinen darüber, dass er am Kreuz gestorben ist? Weißt du, dass, ja, das passiert, ja, wenn ich Passion gucke, ich weiß noch, als ich mit einem nichtgläubigen Freund in die Passion of Christ im Kino gegangen bin damals und ich dachte, was für eine Chance, dass der Jesus kennenlernt, ja, und ich saß da und habe die ganze Zeit nur geheult wie ein kleiner Junge und hinterher hat der mich angeguckt und gesagt, was war denn mit dir los? Ich so, keine Ahnung, aber das ist okay, will ich damit sagen, ja, aber Jesus will nicht, dass du über ihn weinst, er will, dass du empfängst, was er dort getan hat für dich, Amen. Er möchte, dass du von diesem Ort lebst, wo er nicht nur für dich, sondern als du gestorben ist, wo er dein Leben dort an dieses Kreuz genommen hat, um dir seins zu geben. Das ist der neue Bund in seinem Blut. Das ist der Wein des Geistes. Das ist das, wovon wir trinken sollen. Ja, berauscht euch nicht mit Wein, sondern werdet voller Geist. Amen. Kontinuierlich werdet gefüllt. Das ist das Wort. Nicht einmal. Kontinuierlich. Kontinuierlich ist die Zeitform. Immer wieder. Gluck, 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 gluck. Ah. Können wir uns, wisst ihr, das ist doch schön, oder? Ich meine, weißt du, dass die Weisheit in den Sprüchen heißt, die Weisheit spielte mit den Menschenkindern? Wenn wir verlernen zu spielen, wenn wir nur noch ernst sind und nur noch der Krieg des Geistes und nur noch, und überall Dämonen und wir müssen aufpassen und die Welt ist so schlecht und so weiter, weißt du, das raubt dir alle Kraft irgendwann und irgendwann bist du ausgebrannt und leer, weil die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Amen. Die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet, du hast keine Kraft, wenn du keine Freude hast. Wenn keine Freude ist, hast du auch keine Kraft. Und die Freude ist nicht, wenn die Umstände stimmen. Die Freude ist am Herrn. Werdet stark im Herrn, heißt es. Und er macht seiner Stärke, richtig? Freut euch im Herrn, sage ich euch. Alle Zeit freut euch im Herrn. Nicht freut euch in den tollen Umständen. Freut euch im Herrn, der immer derselbe ist. Das ist der Wein des Geistes. Und wenn du diese Freude hast, dann wirst du die Umstände um einiges leichter überwinden, weil du eine andere Perspektive hast. Du hast eine andere Sicht für die Umstände. Du siehst anders, weil wenn du lachen kannst, kannst du dich gleichzeitig schon mal nicht mehr umbringen wollen, richtig? Da habe ich wieder einen rausgelassen, ey, Mann, Jesus. Betet für mich, Pastoren, ja. Ich brauche Hilfe. Wow, es wird immer besser hier vorne. Nee, daran liegt's nicht. Es ist Heilung in Freude. Es ist Heilung drin. Wir sollten die glücklichsten, das ist wirklich, was ich glaube, Christen sollten die glücklichsten und fröhlichsten Menschen auf dem Planeten sein. Das ist, was ich glaube. Wir sollten einfach happy sein. Happy, clappy. Ich weiß gar nicht, was wir immer dagegen haben. Diese happy, clappy Christen. Ja, ich bin einer von ihnen. Ja, ich bin... Solange das echt ist, ja, solange ich das leben kann, auch im Angesicht von Widerständen, ja, das ist, was ich will. Okay, aber dann umso mehr. Wenn je mehr ich klatsche, je mehr ich glücklich bin, umso einfacher wird es zu überwinden, richtig? Umso besser, weil es nutzt doch nichts, wenn wir alle jammern. Was hilft das denn? Bringt doch nichts, wenn wir uns darüber unterhalten, was alles negativ und schlecht und nicht läuft und wie sollen wir das schaffen und oh, und diese schwere Last kommt auf einen und man läuft so durch die Gegend, oh, wie so schwer. Christ sein, aber wir schaffen, irgendwann kommt der Herr wieder. Irgendwann, dann holt er uns hier raus. Ich habe mal irgendwo gelesen, sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Also es bedeutet, wenn mein Joch, was ich trage, nicht sanft und leicht ist, dann trage ich nicht das Joch Jesu. Und das ist keine, wisst ihr, das ist keine, kein Vergleich. Da kann ich mich nicht vergleichen. Ich kann nicht zu, ne, zu Heidi Baker sagen, die auf die Müllberge krabbelt und in muslimischen Gebieten da ihr Leben riskiert und so weiter und ein Kind nach dem anderen aufsammelt. Ja, ich kann nicht sagen, oh, du hast ja ein schweres Joch. Nein, sie ist im Land ihrer Salbung, im Land ihrer Berufung, im Land ihrer Gnade. Und die Gnade trägt, wofür sie berufen ist. Das ist für sie gar nicht schwer. Sie wurde mal gefragt, wie machst du das, dass du auf die Müllberge da kletterst in dem Dreck und die kaputten, kranken Kinder sammelst? Wie machst du das? Und sie sagt, ich will einfach nur sein, wo mein Geliebter ist. Steht ihr, das ist eine Perspektivfrage. Wenn Gott unsere Perspektive ändern kann, kann er unser ganzes Leben ändern. Wenn die Perspektive stimmt, dann lebst du von siegreich. Die Perspektive ist, was das Resultat bestimmt. Das ist immer dasselbe, nicht die Umstände. Die Perspektive bestimmt das Resultat. Wenn du lernst, anders zu gucken, wirst du anders leben. Amen. Das ist Glauben. Das ist Gottvertrauen. Das ist seine Perspektive bekommen. Aber wir wollten noch einen Schluck trinken. Danke, Jesus. Ja, wirklich, wir brauchen das. Ansgar-Gemeinden, ihr braucht das. Ist das nur? Ihr braucht das, weil jeder braucht das. Amen. Sage ich euch jetzt nicht, weil es dann ein Special Need gibt, ja, oder sowas, ja, sondern es ist einfach so. Ja, schau doch mal deinem Jesus in die Augen. Schau ihn mal an, in diese herrlichen Augen, diesen Augen aus Feuerflammen. Dieser Jesus. Ja, einfach nichts, was dich trennt. Du kannst freimütig kommen, mitten rein in das Allerheiligste. Mitten rein. Wo früher nur der Priester einmal im Jahr rein durfte mit Glöckchen am Bein und eine Schnur dran gebunden. Ja, dass, wenn die Glöckchen nicht mehr klingelten, dann war es Zeit, den rauszuziehen, weil er nicht so richtig erfüllt hat, was er erfüllen sollte. Seine Heiligkeit hat nicht gepasst und Gottes Gegenwart hat ihn aus Versehen umgebracht, weil es passte halt nicht zusammen. Aber jetzt bist du rein und heilig. Und du hast keine Furcht mehr im Glauben, kühn durch sein Blut, gereinigt vom schlechten Gewissen. Hebräer 10, mitten rein in das Allerheiligste, in seine Gegenwart. Kühn und mutig, nicht aufgrund deiner Werke, nicht weil du hier auf der Konferenz bist und so ein toller Christ gerade die letzten 2 Tage, sondern weil du ihn hast, Amen, weil du gerechtfertigt, gerecht gemacht bist in ihm und deswegen nichts dich von seiner Gegenwart trennt, nichts dich trennt von der Gegenwart Gottes. Und das, ihr Lieben, ist eine Bewusstseinsfrage. Zuallererst, wenn ich weiß, okay, ich bin in seiner Gegenwart, wenn ich weiß, ich bin in seiner Herrlichkeit, wenn ich das weiß, dann manifestiert sich's auch. Ich muss ihn nicht runterbeten, ich muss ihn nicht runtersingen, ich muss nicht 20 Minuten Schakalakalaka machen und so weiter, ja, damit irgendwie Gott irgendwann denkt, okay, jetzt reicht's, er hat genug Opfer gebracht, jetzt gieße ich meine Gegenwart aus, ja. Das ist Werksgerechtigkeit. Kannst du charismatisch verpacken, mir egal, es ist immer noch dasselbe. Es ist dein Versuch, Gott seinen Arm zu verdrehen. Und du denkst, wenn das Maß voll ist, dann kommt Gott. Aber Gott, ihr Lieben, ist bewegt durch Glauben. Und nicht durch deine Anstrengung, weil er hat bereits jede Anstrengung vollbracht, die man überhaupt vollbringen kann. Er ist nicht beeindruckt von deinen Werken. Wusstest du, dass der Schöpfer von Himmel und Erde, der die Universen, der Universen der Universen geschaffen hat, der dein Auge gebildet hat, der das gemacht hat, was wie dein Körper funktioniert, sitzt nicht im Himmel und denkt, boah, krass, was der reißt da unten. Der ist nicht beeindruckt von deiner Anstrengung. Amen. Ist das nicht schön? Also kannst du dich doch gleich fallen lassen in seine Gegenwart und erlauben, dass er durch dich wirkt, statt dich anzustrengen, ihn zu beeindrucken. Dich anzustrengen, ich muss Gott wohlgefällig sein. Weißt du, wie du Gott wohlgefällig bist? Indem du ihm glaubst. Indem du sagst, Chef, du hast recht. Das beeindruckt ihn. Ein Herz, das sagen kann, ja, Vater, ja. Und das Verrückte ist ja noch, dass sogar dieser Glaube, das ist vielleicht für die einen oder anderen echt noch ein Stretch, aber wenn man dann die Bibel ein bisschen genauer liest, dann manchmal übersetzt die Bibel an, aber eigentlich könnte man auch in übersetzen. Und das ist dann in der Glaube in Christus Jesus, noch nicht mal der Glaube an Christus Jesus, sondern der Glaube, den wir in ihm zur Verfügung haben. Der Glaube in ihm, ja, gibt es ziemlich oft sogar, ist nicht nur so eine kleine Sonderlehre irgendwo am Rand, sondern das findet man ziemlich häufig, dass wir in seiner Kraft leben dürfen. Alles, was wir, wie haben wir es gestern gehört, alles, was wir, oder heute Morgen war das, glaube ich, ist Kapitulation. Kapitulation hat Wolfram gebetet, richtig gepredigt. Wir kapitulieren und erlauben, dass seine Kraft in uns hervorkommt. Nun wollte ich was ganz anderes predigen, aber das ist gut. Da mache ich weiter. In Johannes 8 wahrscheinlich. Ja, ich hatte recht. Danke, Jesus. Komm schon, trink noch einen Schluck. Das ist gut. Ich glaube, wir werden, boah, du hast Erlaubnis zu saufen, während ich predige. Du hast Erlaubnis, dich richtig volllaufen zu lassen mit der Herrlichkeit Gottes, während ich spreche. Also außer die Leitung will das nicht, dann müsst ihr mich runterschreien. Ja, also stopp, dann höre ich auf. Aber ihr habt von mir aus Erlaubnis zu trinken und Gott zu erleben. Weil eine Begegnung mit Gott kann weit mehr anrichten als 20.000 Stunden Predigten von mir. Ja, ihr könnt einfach ihm persönlich begegnen, ihr dürft das und ihr dürft es genießen. Und wenn es Gott ist, stört es auch keinen. Obwohl, naja. Bisschen heiliges Chaos, Jesus. Danke, Vater. Jesus. Wir leben nicht mehr aus eigener Kraft. In 1. Johannes 4, Vers 9 ist es, glaube ich, oder 7, warte mal. Ich will es vorlesen. Lasst euch einfach gut gehen, okay? Es ist ein schöner Abend. Es ist ein schöner Abend. Oh, Gott ist gut, hat gute Laune. Danke, Jesus. Du bist hier, er ist hier. Dann lass uns doch auch jetzt hier sein. Amen. Nicht nachher, nicht vorhin, nicht morgen, sondern jetzt. Gott ist jetzt. Glaube. Was mache ich denn hier eigentlich? Glaube ist jetzt. Wer Gott naht, muss glauben, dass er ist. Und zwar nicht ein Mittagessen, sondern dass er ist, ja, dass er ist. Hier ist. Was so? Ach ja. Danke, Jesus. Wow. Wenn ihr das nicht kennt, es wird schlimmer. Fragt Tillmann nach Gottesdienst. Tillmann gibt dir bereitwillig Auskunft. Ich glaube, der hat auch. Hast du Theologie studiert? Ja, ne? Ja, ne? Ich wollte nur mal sicher gehen. Tillmann weiß Bescheid. Fragt bitte nicht mich. Macht die Gemeinde lustiger. Sollen wir ein schönes Gebet, oder? Macht die Gemeinde lustiger, Jesus. Mach mich lustiger. Mach mich fröhlich, Herr. Mach mich fröhlich, Jesus. Willst du es nicht mal beten? Komm, wir sind ein Team heute Abend, okay? Ist das okay? Ja? Na, dann sag doch mal, Jesus, mach mich fröhlich. Wow. Okay. Hatte ich vorhin gesagt, 1. Johannes 4, 9? Naja, 9 ist jedenfalls richtig. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden. Hier kommt's. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden. Ich hatte Peter schon mal bei einem Reisedienst mit, das war, nee. Das war Hammer. Also, wir sind schon so da angekommen in der Gemeinde. Oh, ich liebe deine Gegenwart, Vater. Wisst ihr, es wird nicht aufgenommen heute, aber ich bin ziemlich glücklich. Aber die Botschaft, ja, die ihr gehört habt, und die wir könnten, da ist so viel noch zu sagen, immer weiter. Und vielleicht komme ich auch noch ein bisschen dazu, aber ich keine Garantie. Aber es ist ein, aber das ist, wisst ihr, der ganze Punkt ist doch der, du wurdest mit ihm eins gemacht, ja. 1. Korinther 6,17 ist der totale Wahnsinn. Ja, wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Du wurdest geheiligt, Gott ist heilig, du bist heilig, selbe Substanz, ja. Heilig ist nicht, was du tust, heilig ist, was du bist. Heiligkeit ist als Wesen Gottes, er ist so. Er ist abgesondert von allem Unreinen und das bist du auch. Du wurdest ausgesondert und du bist mit ihm zusammengepflanzt, ja. Ein Kuchen, das ist aus Römer 6, ja, wo wir in das Beet seines Todes gepflanzt und in seine Auferstehung hineingewachsen, ja. Das ist, was dort passiert ist, ja, und das ist doch hier der Punkt, boah, und das würde uns doch als Gemeinden einfach nur mal so gut tun, oder? Der Punkt, dass wir Zugang zu seiner Gegenwart haben, dass es nicht mehr darum geht, fromm über Gott zu sprechen, sondern mit ihm zu leben und ihn zu kennen, und zwar nicht vom Hören sagen, sondern unsere Augen ihn sehen, weil wir in seiner Gegenwart sind, weil seine Gegenwart unser Zuhause ist. Ich sag dir, du wirst nicht glücklich werden, wenn du nicht seine Gegenwart trinken lernst, wenn diese Herrlichkeit Gottes dich nicht tränken darf, dieses Einssein in ihm. Ich meine, es heißt, wir sitzen an himmlischen Orten, oder? Wir sind im Reich Gottes, das Reich Gottes ist in dir. Es ist etwas passiert, dass du Zugang hast im Glauben, im Vertrauen haben wir Zugang zu dieser Herrlichkeit. Amen. Das ist doch der Wahnsinn. Das kann doch nicht eine Theorie bleiben. Das kann doch nicht theoretisch sein. Da muss doch was passieren. Amen. Da muss doch Gott, muss doch wirken dürfen in unseren Kirchen, oder? Ich meine, wir können doch nicht von einem lebendigen Gott reden. Ja, Gott ist lebendig. Er ist auferstanden. Halleluja. Ja, er ist auferstanden, singen wir an Ostersonntag. Ja, was heißt das denn, dass er auferstanden ist? Das heißt, er ist hier. Jesus Christus, der Herr, ist hier. Ich meine, darf er ab und zu unsere Meetings unterbrechen? Wäre das okay? darf er etwas tun, was er für richtig hält? Wenn wir singen, er ist der Herr. Darf er wirken? Darf er was machen, was wir nicht in unseren Kopf kriegen? Darf er die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus offenbaren, die unsere Erkenntnis eben übersteigt? Weißt du, wenn Gott in unseren Kopf passt, dann brauchen wir ihn nicht mehr. Wenn Gott in unseren Kopf passt, wird er unnötig. Jesus ist hier. Er kann dich heilen, er kann dich freisetzen, er kann dich knutschen, er kann dich berühren, er kann dir Offenbarung zeigen, er kann dich überführen, er kann dir Wahrheit zeigen, er kann alles, was er so gerne macht, die Werke des Teufels vernichten, dich reif machen, ja, sich dir zeigen, dir Dinge offenbaren. Er darf das, oder? Und wir wollen das. Wir wollen das in unseren Kirchen. Ansgarbewegung ist geboren aus einer Ausgießung des Geistes. Gegenwart Gottes. Was zieht die Leute? Was hat Mose gesagt in 2. Mose 33? Was war das, wo Gott zu ihm sagt, hey, ich schicke einen Engel mit dir? Ich schicke einen Engel und der wird genau alles das tun, was ich dir verheißen habe. Ich meine, da wären die meisten von uns doch zufrieden, oder? Weil der Engel tut genau alles das, was Gott verheißen hat. Alle Prophetien, alles, was in der Schrift steht, alles, was Gott über dein Leben vorhat, nur ein Engel macht's. Und Mose sagt, nein, schick uns nicht raus, schick uns nicht hinauf, schick uns nicht, wenn du nicht mit uns gehst. Wenn du nicht mit uns gehst, dann hör dir mal an, was er für eine Begründung hat. Wie sollen die Nationen denn sonst erkennen, dass du mit uns bist? Weil die Gegenwart Gottes, ihr Lieben, macht den Unterschied. Nichts anderes. Was haben wir, wenn nicht die Gegenwart Gottes? Wenn wir können, nett, und ich habe nichts dagegen, das solltet ihr jetzt nicht falsch verstehen, aber unsere Shows, unsere Licht, unsere perfekten Musiker, unser alles, wir können das alles machen und es ist toll, aber es beeindruckt niemanden, wenn die Gegenwart Gottes nicht drin ist. Im Gegenteil, es wird Gemache, 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 Gemache und dann sind wir alle wieder beschäftigt, ja, aber das Feuer der ersten Liebe brennt nicht. Warum? Weil Gottes Gegenwart fehlt. Und wenn Gottes Gegenwart fehlt, bin ich nicht dabei. Ja, wollte ich nur mal so klarstellen, aber ist egal. Wenn Gottes Gegenwart fehlt, mache ich nicht mehr mit. Ehrlich nicht. Weil Gottes Gegenwart ist das Wichtigste. Was sollen unsere Kinder denn mitkriegen? Was sollen wir haben, wenn wir nicht Gottes Gegenwart haben? Theologie ohne Fülle, ohne Realität, ohne Begegnung ist nichts. Ist nichts, es ist angeschwollene Köpfe. Aber angeschwollene Köpfe bringen nicht Christus hervor. Darf ich sowas sagen hier? Jemand hat mal gesagt, die meisten Gemeinden unseres Landes würden Jesus nicht auf die Kanzel lassen, weil zu kontrovers. Danke, Jesus. Gott ist so der Hammer. Ah. Jesus. Ein guter Freund von uns sagt immer, du darfst Spaß im Gottesdienst haben, du musst aber nicht. Die Weisheit spielte mit den Menschenkindern. Es ist ein Gottes, weißt du, dass Gott verspielt ist? Guck dir die Schöpfung an. Der ist nicht so ein gerader, starrer, korrekter, wie wir ihn manchmal gemacht haben. Er ist nicht so ein alles muss sitzen Gott, ja, so ein alles, also ist nicht seiner. Ich meine, guck dir an, wie Menschen einen Wald pflanzen, guck dir an, wie Gott einen Wald pflanzt. Gott ist kein Deutscher. Wir Deutschen, ich möchte das. Ich glaube, lass mich das anders ausdrücken. Nee. Ich glaube, wir Deutschen wissen nicht, wer wir sind. Weil wenn du uns ins Stadion steckst, dann, ne? Habe ich mich immer gefragt, wenn du in eine Gemeinde gehst, wo die Leute leidenschaftlich abgehen für Jesus, ja, wenn sie springen und tanzen und lachen und schreien und rollen und was weiß ich was alles machen, ja. Oh, du musst aufpassen, das ist eine Sekte. Aber wenn du in ein Fußballstadion gehst, Leute sich bunt anmalen, bunte Hüte aufsetzen, brüllen wie Affen, sich gegenseitig teilweise wegen zu viel Alkoholkonsum, ne, und wegen einem Spiel sich in tiefste Depression oder höchste Verzückung geraten, ja, wegen einem Ball und irgendeiner Wand. Weißt du, das ist okay. Das ist in Ordnung. Das ist normal. Aber ich glaube, Jesus bestimmt normal. Amen. Ich glaube, wir brauchen eine neue Definition für normal. Normal ist Jesus. Und Jesus ist das Leben. Ja, Jesus ist das Leben. Das bedeutet, wo Jesus ist, muss irgendwie Leben sein, oder? Da muss es knistern, da muss was passieren, ist Jesus da. Ich meine, überall, wenn ich in der Bibel lese, wo Jesus auftauchte, da liefen Dinge, da passierte was. Jede Beerdigung hat er versaut, auf die er gekommen ist. Inklusive seiner eigenen, richtig? Er ist einfach, Jesus war nicht gesellschaftskonform. Jesus war nicht angepasst, ja? Jesus war nicht der nette, freundliche Herr von nebenan. Jesus war krass, Mann. Ja, voll krass, aber hallo. Jesus war wirklich krass. Jesus war revolutionär. Jesus war furchtlos. Jesus war Jesus. Jesus, ich will ihn kennen, versteht ihr? Ich möchte ihn kennenlernen, ich möchte wissen, wer er ist, ich möchte seinen Herzschlag kennen. Ich möchte nicht nur über ihn lesen. habe ich eine erste Hand-Erfahrung. Amen. Aus erster Hand. Zeuge seiner Auferstehung. Amen. Seid ihr noch da?
Ja.
Seid so still auf einmal. Ist doch alles in Ordnung bei euch?
Ja.
Oh, Jesus. Ich habe den Vers gar nicht zu Ende gelesen, stimmt's? Hierin ist die Liebe. Cool. Na gut, dass ich nochmal hierher gekommen bin. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden. Genieß einfach. Es ist vielleicht nicht der Gottesdienst wie sonst, aber Samstagabend halt. Hierin. Ich verspreche euch, ja, wenn Sabine heute hier gewesen wäre, über Kirchengeschichte hätte gelehrt wollen, werden würde, könnte sie dir beweisen, dass diese Zustände, denen ich mich auch immer mehr nähere im Moment, durch die ganze Kirchengeschichte hindurch in Erweckungen und in erweckten Einzelpersonen passieren. Zum Beispiel, dass das Lesen extrem schwer fällt. Oh, am liebsten würde ich einfach sagen, Heiliger Geist, mehr. Mehr. Dass ihr mir nicht nur zuguckt, ja, sondern... Oh, Jesus. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Damit wir durch ihn leben sollen. Hierin ist die Liebe Gottes geoffenbart worden. Gott sandte seinen Sohn, damit wir durch diesen Sohn, das heißt durch die Kraft eines anderen, leben sollen. Durch seine befähigende Gnade, durch seine Kraft, durch seine Kraft, durch seinen Geist, durch ihn, nicht unsere Kraft, die Sünde überwindet, seine Kraft, die Sünde schon lange überwunden hat. Sünde, Sündenfokus macht dich schwach, zieht dich runter, lässt dich stolpern. Zu denken, dass du noch ein Sünder bist, ist die Berechtigung dafür, dass du sündigen musst, weil Sünder sündigen. Richtig? Du brauchst keinen Glauben, um zu sagen, ich bin ein Sünder, weil du musst nur ein bisschen zurückgucken und dann siehst du, was du für Fehler gemacht hast. Dann sagst du, siehst du, deswegen bin ich ein Sünder, weil ich die Fehler gemacht habe. Aber das ist menschliche Weisheit, Erfahrungsglaube, aufgebaut auf deiner negativen Erfahrung und damit ist es gar kein Glaube. Hingegen zu sagen, ich bin heilig und gerecht durch Christus, ich bin vollkommen gemacht, ich bin tadellos und unsträflich vor ihn hingestellt in Christus, das braucht Glaube. Und besonders, wenn du etwas gemacht hast, was gerade nicht so toll war, zu sagen, okay, Jesus, ich habe eine Lüge geglaubt, deswegen habe ich diesen Mist gemacht, aber ich bin immer noch heilig und gerecht in dir. Und was passiert ist, du befähigst die Wahrheit durch Übereinstimmung in deinem Leben und damit kommt die Frucht der Wahrheit auch hervor. Welche ist zum Beispiel die Frucht des Geistes? Welche ist ein heiliges Leben? Denn Gott ist ja nicht Gott ist ja kein Gnostiker, der da sitzt und dir irgendwelche geistlichen Realitäten sagt, die mit deinem irdischen Leben hier in deinem Körper nichts zu tun haben. So nach dem Motto, ich mach, was ich will und ich, wenn ich sündige, egal, ich bin ja heilig. Nein, er sagt dir diese Realität im Geist, damit du sie durch Glauben in diese Welt hinein ausleben kannst. Sichtbar und anfassbar und nicht theoretisch. Nicht in einer Geistwahrheit hier, die mit deiner Fleischwahrheit im Sinne von Körper, ja, und mit Leben hier auf dieser Erde nichts zu tun hat. Nein, sondern das Durchdringen dieses Körpers, dieser Realität hier mit der geistlichen Wahrheit, weil der Glaube verwirklicht, was er hofft. Seid ihr noch da? Er zieht das, was im Unsichtbaren liegt, ins Sichtbare. Das ist, was Glaube als Natur hat. Glaube ist nicht, ihr Lieben, ein Punkt in der Zukunft. Glaube ist nicht ein Zeitpunkt. Ja? Der Herr weiß, wann ich geheilt werde. Ist kein Glaube, tut mir leid. Es ist nicht, Gott hat nicht einen festen Tag in deiner Zukunft festgelegt, an dem du geheilt wirst. Und du glaubst jetzt an diesen festen Tag, aber kannst, es ist halt so, an diesem festen Tag wirst du geheilt. Nein, du wurdest bereits geheilt, es ist bereits vollbracht. Und Glaube sagt jetzt, Glaube sagt jetzt, Glaube sagt, ich bin geheilt. Glaube sagt nicht irgendwann, sondern Glaube ist jetzt, Glaube ist immer jetzt. Deswegen ist Glaube auch, und das ist vielleicht dieser mystische Aspekt, aber ich glaube wirklich, dass der Geist der Weisheit und der Offenbarung einen Klick machen lassen kann heute Abend und überhaupt diese Woche, dieses Wochenende, ja, dass du durch Glauben etwas siehst, was im Geist, also im Unsichtbaren, Realität ist. Stimmt's? Und was ist im Unsichtbaren Realität? Gerecht und heilig und vollkommen. Wunderbar geschaffen. Frei von Schuld, frei von Sünde, erlöst, erkauft. Gereinigt, gewaschen, gerecht, ist im Unsichtbaren, richtig? Das ist fehlerlos. Darf man solche Worte sagen? Ja, es ist ein, das ist im, nur, und was passiert, wenn du mit Augen des Glaubens, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen, richtig? Warum wohl? Weil du nur durch Vertrauen in diese Beziehung einsteigen kannst. Glaube ist Vertrauen. Glaube vertraut, dass das stimmt, was Gott gesagt hat. Glaube vertraut, dass das richtig ist, gegen alle Umstände, die ich mit diesen Augen noch sehe. Es heißt von Abraham, dass er gegen Hoffnung, auf Hoffnung hin geglaubt hat, weil er dem glaubte, der das Nichtseiende ruft, als ob es da wäre und der die Toten auferweckt. Römer 4. Ja, das ist Glaube. Glaube sieht etwas. Er sieht etwas und deswegen werden wir manchmal so angefeindet. Ja, du kannst doch nicht immer glücklich sein. Ja, leider bin ich noch nicht immer glücklich, aber es wird immer besser. Ja, warum? Weil da ist das doch fleischlich, immer glücklich, immer grinsen. Ja, darum geht's doch gar nicht. Es geht darum, dass ich eine geistliche Realität sehe und von dieser Realität lebe. Und selbst wenn ich sie mein Leben lang nicht sehen werde in diesem Leben, werde ich nicht aufhören, sie zu glauben und sie zu rufen, als ob es da wäre. Weil das ist das Leben eines Glaubenden und nicht das Leben eines umstandsgesteuerten, hin und her geworfenen, fleischlichen Christen. Ein fleischlicher Christ ist nichts anderes als ein unreifer Christ, der nicht gelernt hat, in der geistlichen Realität zu leben. Er ist schwach. Er ist schwach. Er schaut auf die Umstände, Situationen, Gefühle. Was fühle ich? Was sagt das Bankkonto? Was sagen die Menschen um mich rum? Wie stehe ich da? Wie sehe ich aus? Was sagen die anderen? Bla, bla, bla. Wie sind meine Chancen? Wie ist die Wirtschaft? Wie ist das? Welche Chancen habe ich in dem Job? Welche Chancen habe ich in dem Job? Denken, 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 denken. Genauso wie alle anderen auch denken. Genauso. Aber du kommst in den Himmel, weil du glaubst an Jesus. Stimmt. Aber du hast nicht die Durchbruchskraft eines Lebens des Geistes, eines Lebens, eines Geistmenschen, eines Christusmenschen. John G. Lake nannte ihn Gottmensch. John G. Lake, wenn du von ihm noch nicht gehört hast, musst du mal über ihn lesen. Er ist einer der berühmtesten Heilungsevangelisten überhaupt. Ganze Städte in USA war eine Stadt Spokane, frei von Krankheit. Krankenhäuser waren geschlossen. Hat er und seine Mitarbeiter gearbeitet und während die anderen alle krank geworden sind und gestorben sind, er und seine Mitarbeiter da durchgegangen, haben nicht mal Mundschutz getragen. Und haben gesagt, was ist das? Und haben gesagt, komm, ich zeig's dir. Und dann kommen die Wissenschaftler und nehmen von diesem Virus und er hält seine Hand unter ein Mikroskop und die gucken durch und die tun diesen Virus auf seine Hand und sehen durchs Mikroskop, wie dieser Virus sich einfach in Luft auflöst. Und das ist das Bewusstsein des Christus. Das ist Christus Bewusstsein. Das ist der Gottmensch. Ja, das ist, was du bist. Und sorry, wenn das so komisch klingt, aber das ist, Jesus sagt sogar an mancher Stelle, seid ihr nicht Götter? Und natürlich sage ich nicht, wir sind Götter, wunderbar gesagt von Wolfram, dass ne, nicht jetzt gestresst werden hier, was fängt er denn jetzt an auszupacken? So, wir haben ein Gegenüber, ja, er ist unser Vater, er ist unser Gott. Wir haben, als er den Menschen geschaffen hat, im Ebenbild Gottes, richtig? Bist du im Ebenbild Gottes geschaffen worden und ist es verloren gegangen durch Sünde und hat Gott das Problem gelöst durch Jesus Christus? Also ist das Ebenbild doch dabei, wiederhergestellt zu werden in dir, oder? Und dieses Wort Ebenbild ist die totale Abhängigkeit, weil es bezeichnet etwas wie ein Schatten. Das heißt, dich gibt es nicht ohne die Realität. Gott, du bist nicht Gott. Das ist nicht, was ich sage, nicht einen Moment. Der Punkt ist, wir brauchen ihn und je mehr abhängig wir von ihm sind, umso mehr leben wir in dieser Wahrheit. Die Abhängigkeit bestimmt die Freiheit. Amen. Je mehr ich abhängig bin von ihm, umso freier lebe ich. Das heißt, ich brauche ihn, ich bin nicht losgelöst von ihm. Das ist die Ursünde, ihr Lieben. Die Ursünde ist, ich brauche Gott nicht. Das ist das Grundproblem, die Arroganz des Menschen. Ich brauche Gott nicht, ich bin Gott selber. Aber in seinem Bild geschaffen zu sein, abhängig von ihm, ist eine ganz andere Sache. Und dann wandelst du ganz anders. Dann kannst du wirklich demütig sein, weil jetzt musst du nichts mehr beweisen. Dann kannst du wirklich das Leben eines Menschen leben, der glücklich ist, weil er nicht mehr irgendwo hinstrebt, weil er nicht irgendwie die geistliche Erfolgsleiter klettert, ja, um auch jemand zu sein. Weil er nicht mehr andere aus dem Weg räumen muss und Ellbogenmentalität haben muss, um irgendwo anzukommen. Weil er nicht mehr leben muss wie die Welt. Weil, warum? Weil er vertraut. Er vertraut einfach. Das ist das alles? Ja, das ist alles. Das ist so einfach. Das ist so simpel. Er sieht etwas im Unsichtbaren und vertraut, dass es stimmt. Und sagt im Versteck mit Gott, wo keiner dich sieht, wo du die Tür hinter dir geschlossen hast, wo du zu deinem Vater gekommen bist, der im Verborgenen sieht. Ja, richtig, Matthäus 6:6. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, vergilt dir. In englischen Übersetzungen heißt es öffentlich. Was ist diese Vergeltung öffentlich? Was ist das? Mehr Geld, mehr Kohle, mehr Autos, mehr Motorräder? Das sind alles, weißt du, sind Geschenke, wenn er sie dir gibt. Schön, wenn nicht, egal. Verstehst du? Aber was ist das Resultat? Christusähnlichkeit. Er zeigt dich im Öffentlichen und offenbart seinen Sohn durch dich. Wenn du dort im Versteck sitzt und sagst, danke Jesus, was du sagst, das nehme ich jetzt hier. Und nicht mit einem stumpfsinnigen Bekenntnis. Ja, du kannst auch, ganz ehrlich, unsere Bekenntnistheologie, die müssen wir auch gut betrachten, weil wenn es nämlich irgendwann ein Versuch wird, Gottes Arm zu drehen mit deinem Bekennen, 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 dann hast du schon wieder ein Werk, was tot ist. Es ist nicht dein Werk, habe ich genug bekannt, ist es weit, sondern du gehst in dein Versteck, es geht um eine Beziehung und du lässt diese Wahrheit in dich einsinken. Danke Jesus, du hast mich gerecht gemacht. Boah, ich preise dich dafür. Du bist so gut. Danke für die Gerechtigkeit, die du mir geschenkt hast und ich nehme die an, demütig nehme ich an, was du zu mir sagst. Danke Vater, dass ich heilig bin, dass Sünde keine Macht mehr über mich hat. Danke Jesus, dass ich kein Sünder mehr bin, Herr. Danke, dass die Sünde nicht mehr über mich herrscht. Jesus, ich danke dir, Herr, dass ich der Sünde gestorben bin, Gott aber lebe in Christus Jesus. Danke, dass die Sünde mich heute nicht anfassen wird. Herr Jesus, ich bin unter Gnade und nicht unter Gesetz, deswegen wird die Sünde nicht über mich herrschen. Du verstehst du? Es ist nicht ein stumpfsinniges, es ist Beziehung. Wahrheit macht frei. Du lebst durch die Kraft eines anderen. Die Kraft, nicht zu sündigen, liegt nicht in deiner Determination, nicht in deiner Anstrengung, in deiner Entschlossenheit, hier ist das Wort. Es liegt nicht in deiner Entschlossenheit, nicht zu sündigen. Es liegt in deinem Vertrauen an die Kraft eines anderen. Es liegt in deinem Vertrauen an die Kraft eines anderen. Und das erfordert Loslassen. Und deswegen erfordert es Glauben. Und deswegen haben die Menschen, die gelernt haben, alles im Griff zu haben, die größten Probleme. Und die Menschen, die manchmal an ihr Ende gekommen sind in diesem Leben und deswegen sich demütig Gott oft öffnen konnten, haben es manchmal leichter in diesem Lauf. Weil die das noch nicht gecheckt haben, die meinen, ich muss noch kontrollieren, ich muss meine Umgebung kontrollieren, ich muss die Menschen um mich herum kontrollieren, ich muss alles kontrollieren, damit ich mich sicher fühle. Weil wenn ich nicht alles um mich herum kontrolliere, dann kann ich mich nicht sicher fühlen. Ist eine Lüge. Christus ist deine Sicherheit. Christus ist deine Sicherheit. Jesus ist der beste Schutz, den es überhaupt gibt. Jesus schützt dich gesund. Und dann kannst du Nein sagen, ohne schlechtes Gewissen. Dann weißt du, aber dann bist nicht, weil jetzt kann ich gleich nicht mehr. Und dann machen wir diese Mauern, bauen wir diese Mauern. Ich muss Grenzen setzen und wir ziehen. Da gibt es dann auch diese oh Mann, wo habe ich mich jetzt, oh Jesus, pass auf mich auf, bitte. Aber komm ja, dann fangen wir an, diese Grenzen zu machen. Ja, das ist dann ganz, ganz bekannt im Leib Christi. Ja, wie setze ich Grenzen? Und was lesen wir wieder? Wir lesen wieder lauter menschliche Weisheit. Wie ich Menschen ausgrenze aus meinem Leben, wo Jesus sie nicht ausgegrenzt hat. Wie ich auf mich aufpasse, wo Jesus eigentlich sagt, dass er auf mich aufpasst. Wie ich wieder lauter Dinge mache, wofür ich Gott nicht brauche. Versteht ihr das? Wisst ihr, was ich meine? Ich hoffe, ich bin unschuldig, ja. Aber mach damit, was du willst. Aber wenn wir wirklich wissen, wer wir sind, kann man uns nicht. Du kannst mich nicht missbrauchen. Darf ich dir das mal sagen? Du kannst mich nicht missbrauchen. Es geht nicht. Und jetzt bitte, ich weiß, sensibles Thema. Und ich versuche so sensibel zu sein, wie ich kann. Wenn wir lernen, wer wir sind, und lass es mich nicht auf dem Level von früher irgendwann mal irgendwelche Menschen, die dich hätten schützen sollen und so weiter, das ist nicht, wovon ich jetzt rede. Ich rede davon, dass Menschen uns manipulieren und kontrollieren. Erwachsene Menschen, du und ich, wir versuchen uns gegenseitig Bedürfnisse zu sättigen, ja, und ich will, dass du das und das machst für mich, und dann fange ich an, in dir rumzufuschen, an dir rumzumanipulieren und zu kontrollieren, damit du machst, was ich will. Davon reden wir, okay? Sind wir alle auf einem Blatt, damit hier nicht irgendwas Falsches gedacht wird? Das ist, wovon wir sprechen. Und genau das kannst du mit mir nicht machen, weil ich merke das und ich sage dir Stopp. Und ich lasse mich nicht drauf ein, weil ich weiß, wer ich bin. Wenn ich nicht weiß, wer ich bin, ist hier drin dieser Mangel, und dieser Mangel will irgendwie gesättigt werden, und dann lasse ich mich auf dich ein. Und lass mit mir spielen. Und das sind doch die großen Schlagworte heutzutage in der Gemeinde, oder? Manipulation und Kontrolle. Lass mich bloß nicht. Und so weiter. Und diese Prediger, da musst du aufpassen, das ist manipulative Lehre und so weiter. Weißt du was? Wenn du weißt, wer du bist, dann kann dich kein Prediger manipulieren. Und das ist, was ich mir für dich wünsche, dass du das hast und dass du auch keine Angst haben musst davor. Die perfekte Liebe treibt die Furcht aus. Was ist das denn für eine Unterscheidung? Die Unterscheidung der Furcht, oder was? Unterscheidung ist auch so ein Thema. Na gut. I'm coming back, Lord. Ich werde wieder brav. Komm, wir nehmen noch einen Schluck. Es ist gut, es ist guter Stoff. Danke, Jesus. Gott, hilf mir. Hilf mir, dass meine Kinder lernen zu trinken. Ehrlich. Hilf mir, dass meine Kinder lernen, von dir zu trinken. Weißt du, wenn sie lernen, von Gott zu trinken, wenn wir lernen, dann werden sie mit dem Alkohol und mit den Drogen sehr viel weniger Versuchung haben. Weil wer voll ist mit der Liebe und Herrlichkeit Gottes, der ist nicht die ganze Zeit auf der Suche, irgendein Loch zu füllen. Der ist glücklich. Weil das ist so herrlich. Und deswegen ackert der Teufel Hochtouren, um bloß jeden zu verdammen und vor die Wand zu fahren und Rufmord zu machen und schlecht zu reden, wo solche Sachen in den Meetings passieren. Der Teufel arbeitet Hochtouren auf YouTube, überall, um dich zu verwirren und deinen Kopf mit Dingen anzufüllen und dich zum Zweifeln zu bringen und dich dazu zu bringen, dass du deinen Bruder und deine Schwester verleugnest und am Ende noch sagst, das sind alles Antichristen, die vom Teufel kommen, und damit ihnen das Heil absprichst und damit dich auf ein Gebiet begibst, was wirklich gefährlich ist, weil du richtest das Herz eines Bruders, und das ist, kann nur Gott. Amen. Einer ist mit mir. Eine da hinten irgendwo. Danke, Jesus. Oh, Heiliger Geist. Okay. Wir leben durch die Kraft eines anderen. In Johannes 6, Vers 57, da sagt Jesus, wie der lebendige Vater mich gesandt hat und ich lebe um des Vaters Willen, so auch wer mich isst, der wird auch leben um meinetwillen. Und wenn du eine Elberfelder hast, da stehen hier ein paar Fußnoten. Und man könnte das auch so übersetzen, wie der lebendige Vater mich gesandt hat und ich lebe um des Vaters Willen oder ich lebe durch den Vater. So auch wer mich isst, wer mich zerkaut, wer mich aufnimmt, verstoffwechselt, das spricht von dieser Beziehung, von dieser Intimität mit ihm, von diesem Versteck mit ihm, wo wir mit ihm sitzen, alleine und Wahrheit in uns meditieren, manifestieren lassen und aufnehmen und das Wort werden, nicht über das Wort wissen, das Wort werden, es Substanz werden lassen in uns, das heißt das, zerkauen, ja, den Christus zerkauen, ihn essen, ihn aufnehmen, ja, so auch, wer mich zerkaut, der wird auch leben durch mich, durch mich. Durch die Kraft eines anderen. Wir leben durch die Kraft eines anderen. Dein Sieg liegt nicht in deiner Power. Es liegt in seiner Kraft. Dein Sieg ist in ihm. So jedes Mal, wenn du wegschaust von dir selber, hin zu ihm, kriegst du neue Kraft. Und das, ihr Lieben, ist die Essenz von Anbetung. Das ist, worum es geht. Das ist, warum wir Lieder singen, ihr Lieben. Lass mich immer noch mal so ein, ich mag das. So ein bisschen reformatorisch, deutsch, reformatorisch, weißt du? Weil, ne, kommt ja von hier. Ich habe da was abgekriegt. Aber wir singen keine Lieder, weil Gott sie braucht. Es gibt nicht, im Himmel sitzt nicht ein Identitätsprobleme, Gott, der nicht genau weiß, ob er es wert ist. Sitzt da nicht und braucht die Anbetung. Oh, mir geht's heute nicht so gut. Komm, bete, ja. Oh ja, es wird besser, ja. Okay. Okay, ja, ich segne euch ein bisschen. Jetzt geht's, ihr habt mich aufgebaut, ihr habt mich lang genug angebetet. Hey Leute, ne, ich überziehe das ein bisschen, aber das, wenn wir es mal ernsthaft hinterfragen, ist es das, was wir glauben in vielen Bereichen. Wir glauben, Jesus, unser Gott, unser Vater, ist irgend so ein, der braucht unsere Anbetung. Weißt du, warum wir anbeten? Wegen uns. Perspektive bestimmt das Resultat. Wenn du ihn siehst, wirst du verwandelt in sein Bild. Warum ist es so, dass wenn du in seiner Gegenwart und Herrlichkeit bist, all die Probleme und Schwierigkeiten, Dinge auf einmal dich nicht mehr so interessieren? Weil du die richtige Perspektive hast. Warum ist das so, dass wenn du anfängst, Lieder zu singen über ihn und das nicht nur Lippenbekenntnis ist, sondern du anfängst, dir bewusst zu machen, was du singst, warum holt es dich raus aus deinem, wo auch immer du vielleicht gerade drin bist, deiner Entmutigung oder was immer das ist? Warum ist das so? Weil Bewusstsein wächst über Wahrheit und Wahrheit macht frei. Warum ist das dann nicht so bei manchen Liedern? Weil die keine Wahrheit sind. Sorry. Ah, ich liebe euch. Danke, dass ihr mir hier so einen Raum gebt. Es macht echt Spaß. Also ich habe jedenfalls Spaß. Habt ihr auch ein bisschen Spaß? Wow, Vater, wir lieben dich und wir wollen mehr. Eigentlich wollte ich darüber reden, dass wir frei von Sünde sind. Soll ich noch dranhängen? Könnt ihr noch? Trinkt noch einen Schluck, dann geht's wieder. Oh, Halleluja. Werden noch ein paar Leute geheilt werden hier heute. Danke, Vater. Vielleicht machen wir dann ja auch einfach morgen früh daran weiter. Und ich werde jetzt mal hier noch das anfangen. Wenn ich nicht durchkomme, dann machen wir morgen weiter. Aber Johannes 8. Ah. Gott ist hier. Ich sag dir was, wenn du Glauben hast, und dann glaube es jetzt, dann steh auf und sei geheilt. Jederzeit, während ich predige. Gott ist hier. Mach, was du nicht tun konntest, check deine Knochen, check was immer, probier es aus. Und wenn du mittendrin merkst, da hat sich was verändert, dann schrei bitte, spring auf, mach irgendwas. Ja, aber ich glaube, Gott ist hier, kann alles passieren. Amen. Alles. Und du hast alle Berechtigung, weil das, was dich trennte, ist beseitigt. Und du hast nichts damit zu tun. Leute sagen, warum bist du glücklich? Ja, weil ich diese Botschaft glaube. Ich versuche nicht fröhlich zu sein. Es ist ein Resultat der Botschaft. Freude ist nicht, was man macht. Freude ist eine Frucht. Ich glaube die Botschaft. Ich glaube das Evangelium. Gute Nachricht. Jesus hat mich freigemacht. Römer 8, 31, Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und was macht frei? Was macht frei? Lass uns das mal kurz überlegen. Was macht frei? Die Wahrheit. Zuallererst die Wahrheit. Das heißt, ihr Lieben, jeder Bereich unseres Lebens, wo keine Freiheit ist, herrscht eine Lüge. Und das bedeutet, dass wenn ich Wahrheit rausfinde, ich sehr wohl in der Lage bin, indem ich sie, wie ich es gerade beschrieben habe, anwende in meinem Leben, in meinem Versteck mit Gott, dass ich die Lüge ersetze mit Wahrheit und Freiheit in mein Leben kommt. Das geht. Und wenn das passiert und Dunkelheit verschwindet aus deinem Leben, Lüge verschwindet aus deinem Leben, dann ist es was Dauerhaftes. Dann ist es etwas, was bleibt. Weil manchmal beten wir für Befreiung oder schmeißen irgendwas raus und so weiter. Und ja, dann passieren Dinge und Leute manifestieren und Dämonen machen irgendwas und wir fühlen uns noch ganz toll dabei, weil irgendwas passiert und so weiter. Ne? Aber ich sage euch was, wenn die Leute nicht in Wahrheit gegründet sind, dann kommt das Problem wieder. Wahrheit macht dich frei. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, könnt ihr spüren oder merken, dass ich mich so ein bisschen hier drin auskenne? Dass ich so ein bisschen immer wieder eigentlich Schriftstellen zitiere, immer wieder von der Schrift rede? Das ist meine Grundlage, ihr Lieben. Wenn ich in seinem Wort bleibe, was natürlich Christus ist, das lebendige Wort. Wenn ich in ihm bin, wenn ich in ihm bleibe, wenn ich die Wahrheit nehme, wird die Wahrheit eine Frucht bringen. Und diese Frucht ist Freiheit. Und das bedeutet auch gleichzeitig, dass wenn in meinem Leben Gebundenheit ist, dass es zeigt, dass ich eine Lüge glaube in diesen Bereichen. Lüge gibt es nur dort, wo es eine Wahrheit gibt. Ja? Und wenn ich Lüge glaube, ist das Resultat Gebundenheit. Ja, beide, sowohl der Teufel als auch Gott, wollen, dass wir ihnen glauben. Und der Feind will es durch Lügen. Und wenn du die Wahrheit nicht kennst, dann wirst du denken, dass das, womit er dich belügt, die Wahrheit ist. Und deswegen ist er so ein Trickser, weil er vermischt das Ganze. Und es fühlt sich so gut an. Aber das hat sich so gut angefühlt. Okay, darüber, ich will nicht sprechen, ich mache lieber weiter. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Sie antworteten ihm, wir sind Abrahams Nachkommenschaft und sind nie jemandes Sklaven gewesen. Wie sagst du, ihr sollt frei werden? Oder in Hamburg sagen sie, wir sind alle glücklich und haben keine Probleme. Wie sagst du, ich brauche Jesus? Sie haben an ihn geglaubt, er sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen, richtig? Sie antworten, warum sagst du, wir sollen frei werden? Wir sind frei. Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Und damit kriegt er sie jetzt. Jeder, der die Sünde tut, ist ein Sklave der Sünde. Richtig? Nun, hier ist der Punkt. Die Freiheit, die Wahrheit, die uns frei macht, macht uns von was frei? Was ist der Kontext? Sünde. Richtig? Sie sagen, die Wahrheit wird euch frei machen. Wir sind nie jemandes Sklaven gewesen. Wer die Sünde tut, ist Sklave der Sünde, also unfrei. Richtig? Unfrei. Das ist wichtig. Als mir das aufgegangen ist, habe ich mich so gefreut. Es war so gut. Jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Der Sklave aber bleibt nicht für immer im Haus. Der Sohn bleibt für immer. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Nun, der Sklave aber bleibt nicht für immer im Haus. Der Sohn hier im Englischen ist klein geschrieben. Das heißt, wer ist nicht gemeint? Jesus. Jesus ist nicht gemeint. Der Sklave bleibt nicht für immer. Der Sohn bleibt für immer. Der Sohn klein geschrieben. Wer ist das? Wir. Wir sind der Sohn Gottes. Aber nicht der Sohn groß geschrieben. Ja, also nicht Jesus, aber sein Leib. Du bist sein Sohn, seine Tochter. Richtig? Das ist Sohnschaft. Das ist, wer du bist. Der bleibt für immer, der Sohn bleibt für immer. Wenn nun der Sohn, großgeschrieben, euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Wirklich frei sein. Also anders ausgedrückt, wenn der Sohn, Jesus Christus, dich zum Sohn macht oder zur Tochter, dann wirst du wirklich frei sein. Und von was? Von Sünde. Seid ihr noch da? Sagt Jesus eindeutig. Und warum, wisst ihr, interessant ist doch, weil das muss ja der Heilige Geist da so einfügen, werdet ihr wirklich frei sein. Warum sagt er, es würde eigentlich reichen in der Schrift, werdet ihr frei sein. Richtig, würde eigentlich reichen. Aber er muss sagen, werdet ihr wirklich frei sein, damit wir das auch wirklich checken. Wir werden wirklich frei sein von der Sünde, weil Jesus ein vollkommenes Werk vollbracht hat. Er hat da nicht nur die Hälfte vollbracht, er hat nicht ein bisschen vollbracht, er hat es vollbracht, sein Auftrag erledigt und hat das, was dich trennt, von dir gerissen. Er hat es ausgezogen, heißt es in Kolosser 2, deine fleischliche Natur, deinen alten Menschen, wie wir schon gehört haben. In ihm, Kolosser 2, 10, 11, in ihm seid ihr auch beschnitten worden, mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschehen ist, sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes, in der Beschneidung des Christus, mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt, durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn auch aus den Toten auferweckt hat. Du wurdest beschnitten im Ausziehen des fleischlichen Leibes. Nun, was kann hier nicht gemeint sein? Jesus, heißt es, kam im Fleisch, interessant, im Sarg, es ist dasselbe Grundtextwort wie an dieser Stelle auch, aber bedeutet was völlig anderes. Jesus kam nicht im sündigen Fleisch, richtig? Jesus wurde Mensch, das Wort wurde Fleisch. Ja, Sarg, das Wort wurde ein Körper. Und wir sahen seine Herrlichkeit, seine Eingeborene vom Vater. Also, wenn die Bibel hier davon spricht, dass unser fleischlicher Leib ausgezogen wurde, spricht es nicht von unserem Körper, weil den hast du ja noch an. Oder vielleicht auch nicht, dem einen oder anderen. Quatsch, Spaß, aber du hast ja noch den Körper an, oder? Also was ist denn damit gemeint? Es ist damit gemeint, dass deine alte Natur, die Adamsnatur, ist rausgerissen worden aus deinem Leib, der ein Instrument der Sünde war. Und jetzt gibst du dein Leib als Glieder der Gerechtigkeit, stellst sie der Gerechtigkeit zur Verfügung in Römer 6. Ja? Und jetzt gehört das Gott, und ist gereinigt und du bist nicht mehr böse. Du bist nicht mehr sündig. Kannst du noch sündigen? Ja, kannst du, aber du bist kein Profi mehr. Du kannst noch, aber du musst nicht mehr. Jetzt hast du eine Entscheidung, ob du dich Gott unterwirfst oder ob du Lüge glaubst. Ob du den Kampf des Glaubens lebst, der sagt, der Kampf des Glaubens ist nicht Dämonen binden und Fürstentümer niederreißen und was weiß ich was und Indianertänze, um machen und Fahnen schwingen. Und es ist nicht der Kampf des Glaubens. Der Kampf des Glaubens ist beantwortet in einer einzigen Frage. Was glaubst du? Das ist der Kampf des Glaubens. Wenn du Wahrheit glaubst, ist das Resultat Freiheit. Wenn du Lüge glaubst, ist das Resultat Gebundenheit. Richtig? Weil Wahrheit macht frei. Also, du bist ja frei. Du kämpfst nicht von einem, du kämpfst nicht für Sieg, du kämpfst von Sieg. Du kämpfst von dem Platz, den Christus dir gegeben hat, in ihm, als rausgerissen aus der Sünde und dieser Welt, befreit von der Sünde, vom Einflussbereich des Feindes, gebt dem Teufel keinen Raum. Ja, sitzt du an himmlischen Orten und regierst. Die Bibel sagt in Römer 5, 17, durch den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit. Überfluss der Gnade, der Gabe der Gerechtigkeit. Überfluss der befähigenden Kraft Gottes und der geschenkten Gerechtigkeit durch Jesus Christus. Halleluja. Wow. Puh, und da fragt man, warum man so komisch ist, warum man so als Christ so. Ja, weil du einfach, was machst du mit so einer Botschaft? Jetzt mal ehrlich, was machst du, wenn dich das trifft? Was machst du? Du kannst nicht mehr anders. Tut mir leid. Du kannst nicht mehr normal sein. Es geht nicht mehr. Wenn dich das Evangelium wirklich packt, passiert was mit dir. Es passiert was mit dir. Und du kannst nicht mehr derselbe sein. Weil du bist mitgekreuzigt, mitbegraben und mitauferstanden. Ja? Und wenn wir das erkennen, wenn wir das sehen, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sinnt auf das, was droben ist. Kolosser 3, 1, 2 und 3. Schaut nicht mehr auf das, was auf der Erde ist. Schaut nicht mehr auf das Sichtbare. Wir wandeln nicht mehr im Schauen. Wir wandeln im Glauben. Denn das Sichtbare vergeht, aber das Unsichtbare bleibt ewig. Ich meine, das ist der Lauf eines Christen. Come on. Das ist, was Geist im Geist wandeln bedeutet, überzeugt zu sein von einer anderen Realität, überzeugt zu sein vom Himmel auf Erden, überzeugt zu sein von einem vollbrachten Werk vom Kreuz, sich zu verlassen, ja, umgürtet eure Lenden und verlasst euch völlig auf die Gnade, die euch in Christus Jesus gegeben ist. Nicht nur ein bisschen, sondern völlig, alles, mein ganzes Leben. Jesus, hier ist es. Lebt durch mich, offenbar dich durch mich, liebe durch mich, überwinde durch mich. Ja, sei ein Vater durch mich, sei ein guter Ehemann durch mich. Hilf mir, dass ich nicht mehr Lügen glaube. Ja, lass den Geist der Wahrheit durch mein Leben fließen, sodass ich andere ermutigen kann. Dass kein anderes Wort durch mich kommt, außer eins, das den anderen Gnade gibt. Amen. Das ist mein Jesus. Das ist der siegreiche König. Das ist, wenn wir das checken, dann ist Anbetung nicht mehr nur die ganze Zeit, jetzt müssen wir anbeten, seine Kampfführung, dann kannst du nicht anders, du brichst in Anbetung aus, weil dieser König ist so wahnsinnig gut, so absolut unglaublich, das Evangelium ist so gut, du brauchst Gott, um es zu glauben. Wow. Jesus. Frei von Schuld, frei von Verdammnis, frei von Anklage, frei von dir selbst, frei von der Sünde. Gute Botschaft, siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinweggetragen hat. Meine Güte, meine Herren. Da wirst du so frei. All das verkrampfte Zeug. Wie sehne ich mich nach so einer Gemeinde. Und ich sehe sie. Ich sehe es, weil es ist da. Nur wir sehen es manchmal nicht. Weil wir verlernt haben zu sehen, was im Unsichtbaren ist. Mit Augen des Glaubens. Uns nicht mehr nach dem Fleisch zu erkennen. Unglaublich. Das wäre Erweckung. Was für ein Wort von diesem Apostel, von diesem General. Wolfram heute Morgen gesagt, er traut keiner moralischen Erweckung mehr. Wir vertrauen Jesus. Ich habe gesagt, ich werde versuchen, Jesus überzubetonen. Gestern in der Einführung. Jetzt wisst ihr vielleicht, warum ich das gesagt habe. Weil für mich gibt es nur noch eine Sache. Christus, alles und in allen.